Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 53. Oder Mobilität der Zukunft. Angela Merkel war in ihrer Zeit als Bundeskanzlerin viel im Ausland unterwegs. Und selbstverständlich muss man als Repräsentantin der Bundesrepublik darauf achten, was man trägt.
Sie werden es nicht glauben, ich habe heute früh vor meinem Kleiderschrank gestanden und irgendwie gedacht, rot geht nicht, knallgrün geht nicht, blau war gestern, was machst du?
Das gilt nicht nur für Kleidung, sondern selbstverständlich auch für Schmuck. Ich kann mich täuschen, aber ich meine mich zu erinnern, dass es eine Kette in unseren Nationalfarben gab. Schwarz-Rot-Gold, die Kanzlerin öfter getragen hat, wenn sie zu Besuch im Ausland war. Und das war, würde ich sagen, ihre Reisekette. Daran könnt ihr sehen, dass ich weder von Mode noch von Mobilität so richtig etwas verstehe, denn für Maike Jipp, die Bereichsvorständin Energie und Verkehr des DLR, mit der ich mich auf der IAA in München unterhalten habe, sind Reiseketten etwas völlig anderes.
Eine Reisekette ist letztendlich immer eine Verbindung verschiedener Verkehrsmittel. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich bin zu Hause und ich will jetzt in den Supermarkt. Jetzt kann ich da mit dem Fahrrad zum Beispiel hinfahren. Dann ist das eine sehr einfache Reisekette. Ich kann jetzt aber zur Arbeit auch fahren und sagen, okay, ich nehme mein Auto, fahre damit am Bahnhof, lasse es auf dem Park-and-Ride-Parkplatz stehen und fahre dann mit dem Zug weiter und nehme am Bahnhof wieder ein Fahrrad zum Beispiel, um zur Arbeit zu kommen. Dann hätte ich eine Reisekette, weil ich letztendlich einmal das Fahrrad benutze, einmal das Auto und einmal den Zug. Und diese Reisekette sollte möglichst bruchlos vonstatten gehen. Das ist das zweite schöne Wörtchen in dem Kontext. Also sollte nicht brechen. Der Mensch sollte nicht damit konfrontiert werden, dass er eine Weile warten muss oder dass es nicht einwandfrei klappt. Ist wie die Kette, die bricht. Ist auch nicht so schön.
Kann das mit den bruchlosen Reiseketten denn funktionieren? Obwohl wir Menschen praktisch als Sollbruchstelle oder zumindest als Fehlerquelle dazwischen liegen.
Ja, das wird funktionieren, weil letztendlich bekommen wir auch immer mehr Devices, die uns letztendlich auch als Mensch ergänzen. Ich trage jetzt eine Brille zum Beispiel. Man kann sich auch durchaus vorstellen, dass die Brille irgendwann intelligent ist und mir den Weg weiß, mir also zeigt, hey, das ist deine Haltestelle und übrigens da hinten kommt dein Bus. Oder das ist dein E-Scooter, den du verwenden sollst, den du gemietet hast. Und dann sind es ja wirkliche Assistenten, die einem eine Arbeit auch abnehmen und auch die Arbeit abnehmen, ja, die nächste Mobilitätslösung zu suchen. Und das wird Realität werden können. Was wir dafür brauchen, sind aber letztendlich zwei Dinge. Die Digitalisierung, wir müssen wissen, wo ist zum Beispiel der E-Scooter, wo ist der Bus, wo soll der halten? Und auch menschbezogene Daten, wo möchte der hin, was ist die präferierte Reisekette, was hat der eigentlich jetzt für eine Sorge? Und auch dafür hilft so eine intelligente Brille, weil die kennt mich ja letztendlich auch.
Weiß die Forschung denn, was wir Menschen wollen?
Ja, wir wissen viel, wir wissen leider noch nicht alles, aber das ist irgendwie auch Gott sei Dank, da ist die Forschung noch nicht fertig. Was wir immer noch gucken müssen, ist, wie wir es transferiert bekommen in den Markt. Also wir brauchen praktisch Geschäftsmodelle. Wir müssen Menschen haben, die dafür bezahlen wollen, die dafür auch ausreichend bezahlen wollen, die neugierig sind, neue Technologien einfach mal auszuprobieren. Auch da ist ja eine gewisse Nutzungshürde hin und wieder da. Wir sind ja gewohnt, auf eine gewisse Art und Weise mobil zu sein. Wir denken da nicht mehr aktiv drüber nach. Und da gibt es eine neue Technologie, die einfach auch viele erstmal nicht mitbekommen, dass sie existiert. Und das ist tatsächlich so eine kleine Einstiegshürde. Und über die müssen wir springen. Das machen wir aber ganz gut. Für das DLR ist ja auch der Transfer sehr, sehr relevant, einmal in die Gesellschaft, in die Politik, in die Kommunen rein oder eben auch in die Wirtschaft. Und da bedienen wir alle drei Aspekte und damit schaffen wir das.
Und jetzt mal ein konkretes Beispiel für eine Reisekette, bitte.
Ich erzähle mal einfach meine Lieblingsreisekette zurück nach Berlin. Wir sind ja im Moment in München. Ich muss heute Abend zurück nach Berlin. Also im Idealfall gibt es irgendeine Art von KI, die weiß, dass ich in x Minuten eben von hier los muss. Die würde dann mir irgendwann zum richtigen Zeitpunkt ein Shuttle hierher schicken. Das ist so ein Einer-Kapselsystem, dann letztendlich hätte eine Brille auf der Nase, die würde mir sagen, hey, da ist dein Shuttle, steig da mal ein.
Wie werden diese Kapseln aussehen?
Im Prinzip ein kleines Auto, ein Zweisitzer, also im Prinzip von der Hälfte Größe ungefähr des heute üblichen Autos. Fahrerlos, fährt autonom, logischerweise auch elektrisch, wollen wir fürs Klima tun. So, das würde mich dann zum nächstgrößeren Hub bringen. Das wäre hier in München der Hauptbahnhof letztendlich. Dann würde mir die Brille wieder sagen, hey, wir sind jetzt am Hauptbahnhof, dein Zug fährt in, keine Ahnung, 10 Minuten ab. Gleis sowieso und deine Kabine ist Wagen 5 zum Beispiel und würde mir auch eine Kabine briefen in diesem Zug drin, wo ich das machen kann, was ich machen will. Wenn ich zum Beispiel noch arbeiten will in Ruhe, hätte ich so eine Arbeitskabine, wo praktisch irgendwie geschützt ist vor fremden Ohren. Wenn ich Lust hätte, Freunde zu treffen, können wir sich in einer Art Lounge-Setting eben treffen. Würde mich dann nach Berlin fahren, an den nächsten großen Hub und ich würde dann praktisch wieder über solche Kapselsysteme langsam nach Hause gebracht werden. Und das ist halt A, wichtig, dass es unkompliziert ist. Ich habe als Mensch nicht die Last, mich drum zu kümmern, ob mich jetzt das Shuttle abholt oder nicht. Das kommt einfach. Ich muss nicht gucken, auf welchem Gleis fährt mein Zug ab. Wo ist mein Sitzplatz? Ich habe letztendlich über diese Brille alles, was mir zur Verfügung steht, und wird da automatisch praktisch navigiert. Und es ist emissionsarm letztendlich. Und wie immer gesagt, für mich ist eigentlich meine Forschungsarbeit erfüllt, wenn ich mich im Privaten nicht mehr mit der Mobilität beschäftigen muss, weil sie passiert einfach.
Das Prinzip der Kapseln ist nicht so theoretisch, wie es sich anhört. Manuel Osebeck vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte, den ich ebenfalls auf der IAA getroffen habe, war am Projekt U-Shift beteiligt. U-Shift ist nach Aussage der Entwickler ein futuristisches Fahrzeugkonzept und es bietet in der Tat die Möglichkeit, schnell verschiedene Kapseln auf ein Fahrgestell aufzubringen oder eben wieder abzubauen. Und so funktioniert dieser Umbau.
Das Ganze funktioniert dann völlig selbstständig. Das heißt, im Idealfall gibt es da gar keinen, der das noch persönlich betreuen muss. Man braucht auch keine zusätzlichen Hilfsmittel, kein Kran oder ähnliches. Das macht das U-Shift komplett selber, indem es einen integrierten Hubmechanismus hat und sozusagen wie ein großer Gabelstapler funktioniert und die ganzen Kapseln dann eigenständig aufnehmen kann.
Wie groß müssen wir uns den Unterbau des U-Shift vorstellen?
Das eigentliche Fahrzeug, das Driveboard, ist ungefähr 4 Meter lang. Wir sagen Driveboard, weil es das Skateboard praktisch ist, mit dem man dann fahren kann. Und das ist 2,30 Meter breit, also ungefähr hat die Ausmaße wie ein Auto. Aber was dann eben dazu kommt, ist, was man obendrauf aufsetzt. Es kann dann eine kleine Transportkapsel sein, aber das kann auch eine Nummer größer sein, indem man dann eine Personenkapsel oben aufsetzt und das Ganze dann als autonomen Bus einsetzen kann. Und das unterscheidet sich dann natürlich sehr zu einem PKW. Da passen dann bis zu 16 Leute rein und die wollen natürlich viel Platz haben, also soll es auch möglichst bequem sein.
Welche Teile gehören zu so einem Driveboard?
Da fangen wir erstmal an mit der Außenhaut, die natürlich alles erstmal schön verkleiden soll. Denn es ist zwar ein Prototyp, das heißt, wir sind noch weit weg von einem Serienfahrzeug, aber trotzdem soll es ja auch schön aussehen, dass man es vorzeigen kann und vor allem soll es auch die Funktion aufzeigen. Also es soll möglichst so aussehen, wie dann später das realistische Fahrzeug auch aussehen soll. Unter der Außenhaut verbirgt sich dann die ganze Technik, die zum Fahren gebraucht wird. Also wir fangen mal an bei dem Fahrwerk. Wir haben 4 Räder, wir haben hinten 2 Elektromotoren dran, also es ist elektrisch angetrieben. Die Motoren befinden sich an den Rädern hinten. Dann haben wir die Vorderachse, die gelenkt werden kann und dazwischen sitzt dann noch eine große Batterie, die das Ganze antreibt und außenrum haben wir dann die gesamte Technik, die für die Steuerung des Fahrzeugs notwendig ist. Vom Fahrwerk bis zur Automatisierung ist dann das gesamte U-Shift vollgepackt mit Technik und bringt so auch ein stattliches Gewicht auf die Waage. Wir haben jetzt unterschiedliche Prototypen schon aufgebaut und der letzte, der wiegt so knapp 2,5 Tonnen, also das ist schon stattlich. An dem Leichtbau können wir sicherlich noch schrauben.
Wie viel kann man mit so einem Gefährt eigentlich transportieren?
Im Prinzip ist es ja ein Nutzfahrzeug und nicht wirklich vergleichbar mit einem PKW. Daher landen wir ungefähr am Ende bei so einer Art kleiner Transporter. So von der Masse her. Also die Kapseln, die aufgenommen werden können, die können bis zu 3000 Kilogramm wiegen. Also haben wir eine Nutzlast von 3 Tonnen und das muss das U-Shift aushalten. Also das muss das Driveboard können und dafür ist es entsprechend stabil gebaut.
Autonomer Umbau klingt super, aber wie genau geht das?
Das ist eine der Kerntechnologien vom U-Shift, denn in dem Driveboard, also in dem fahrbaren Teil, gibt es dann einen Hubmechanismus. Und der funktioniert im Prinzip wie ein großer Gabelstapler und kann das gesamte Driveboard hydraulisch oder auf anderen Wegen anheben und absenken. Ungefähr 20 Zentimeter können wir da Höhenunterschied machen. Und so kann das Driveboard dann die einzelnen Kapseln vom Boden aufnehmen, ohne eben zusätzliche Infrastruktur zu brauchen. Und die Idee dahinter liegt dahin, dass man die Kapseln dann auch in größerer Stückzahl günstiger herstellen kann. Und auch irgendwo abstellen kann für ihren Zweck, die sie dann erfüllen, während das Driveboard nur wirklich dann mit der Kapsel in Verbindung ist, während es auch gebraucht wird. Also wir wollen das bedarfsgerecht machen.
Mal ganz abgesehen davon, wie cool diese Technologie ist, warum braucht die Welt U-Shift?
Die Idee dahinter ist, dass man mit einem Fahrzeug unterschiedlichste Funktionen erfüllen kann. Also ich kann verschiedene Transportaufgaben erledigen, brauche dafür aber nur ein Fahrzeug und muss nicht zum Beispiel einen Bus bauen, ich muss nicht einen LKW bauen, mir reicht eben eins. Und das werde ich nur bedarfsgerecht einsetzen. Also zum Beispiel tagsüber, wenn Stoßzeiten sind, dann benutze ich die Personenkapsel, ergänze den Nahverkehr oder mache einen Shuttlebus. Aber abends oder nachts kann ich dann auch die innerstädtischen Läden beliefern. Und das über den Tag verteilt. Und so soll das U-Shift den Verkehr entlasten. Also das ist im Prinzip so die Idee dahinter. Und ideal wäre es natürlich, wenn es dann in eine Art Serienbetrieb auf großer Fläche auch tatsächlich mal ausprobiert und im Idealfall dann ein paar Jahre später auch wirklich dauerhaft funktionieren kann.
Nun hat nicht jeder die gleichen Ansprüche an solch ein flexibles Fahrzeug. Wie gut skaliert das Konzept?
Das U-Shift an sich von der Idee ist auch skalierbar. Das heißt, wir können jetzt uns vorstellen, wir haben drei Größen, nennen wir sie mal S, M und L, klein, mittel, groß. Und wir konzentrieren uns gerade auf die mittlere Größe. Das ist so eine Größe, die passt gut auf die Straße, ist nicht weiter als 2,50 Meter, auch von der Höhe und von der Länge so mit einem kleinen Bus vergleichbar. Und das ist erstmal das, womit wir ins Rennen gegangen sind. Aber genauso könnte man noch sagen, wir skalieren das runter. Das heißt, wir machen eine kleinere Variante, vielleicht nur, nennen wir es mal, das Einfamilien-U-Shift, was dann für diese Strecken eingesetzt wird. Und so die Idee vom U-Shift ist auch, dass man dann einen On-Demand-Verkehr beispielsweise einrichten kann, dass ich zum Beispiel das U-Shift auf einer Linie fahren lasse, aber nicht zu einem fixen Fahrplan, sondern eben nur, wenn die Leute da sind, die das auch nutzen wollen.
Ein Thema, das in den letzten Monaten wieder viel Aufmerksamkeit bekommen hat, ist das autonome Fahren oder wie die Profis sagen, automatisierte Fahren. Nicht zuletzt, weil seit dem 10. August selbstfahrende Taxis auf San Franciscos Straßen unterwegs sind. Und natürlich passiert all das, was so passiert, wenn Menschen plötzlich mit einer radikalen Veränderung konfrontiert sind. Menschen benehmen sich in den Autos daneben. Eine Protestbewegung legt die Autos lahm, indem sie ihnen Verkehrshütchen auf die Motorhaube setzt. Und Unfälle gab es auch schon. Aber abgesehen von all dem wollte ich von Mike Jipp wissen, ob es Spaß macht, in so einem automatisierten Auto zu sitzen.
Das ist schon ein cooles Erlebnis, weil man feststellt, die Maschine macht komplett alles alleine und es funktioniert. Man merkt, dass die Fahrzeuge letztendlich ein bisschen anders fahren, als wir Menschen fahren würden, weil sie natürlich auch andere Informationen zur Verfügung haben. Und deswegen ist ganz wichtig, auch da mal mit den Menschen, der im Fahrzeug ist, als auch außerhalb des Fahrzeugs ist, gut zu kommunizieren. Was klar ist, es biegt gleich links ab zum Beispiel. Aber kann ich mir als Passagier drauf einstellen, da wird mir weniger schlecht zum Beispiel. Ich fühle mich besser da drin. Es kann über externe Displays jetzt auch anzeigen, dass es gleich anhält, den Menschen rüberlässt, im Prinzip rüberwinkt. Weil wir natürlich auch merken, die Menschen gucken ein bisschen irritiert, wenn da kein Fahrer irgendwie auf dem Fahrersitz sitzt.
Wir sprechen ja oft von attraktiven Verkehrsmitteln. Aber was genau soll attraktiv dabei eigentlich heißen?
Die Menschen sollen es gerne nutzen, es soll Spaß machen zur Nutzung. Es soll die Menschen nicht belasten und soll vor allem auch keine negativen Auswirkungen haben. Also da, wo es ganz deutlich rüberkommt, ist im Kontext der Verkehrssicherheit. Das Vehikel, das Fahrzeug sollte sich so verhalten, dass es andere Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet. Ist all diese Selbstverständlichkeit, ist aber trotzdem wichtig, mal zu betonen, wenn man sich die Unfalltoten hier noch anguckt in dem Land. Und einfach zu sagen, das Verkehrssystem ist im Prinzip eine Art Assistenten für den Menschen, versucht eben die Wünsche von Augen abzulesen und setzt das um. Und wenn wir das erreicht haben, dann wäre es für mich ein freundliches oder ein attraktives Verkehrssystem.
Viele Menschen haben Angst davor, dass ein automatisiertes Fahrzeug mehr Fehler macht als der Mensch. Wie sieht die Realität aus?
Menschen machen auch Fehler, Menschen lassen sich ablenken, die haben mal einen schlechten Tag, die trinken vielleicht auch mal Alkohol und setzen sich danach ungeschickterweise an das Steuer. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein automatisiertes Fahrzeug ablenken lässt oder betrunken an Steuer steigt, in Anführungsstrichen, ist deutlich geringer. Und wir sehen halt auch, die Reaktionsgeschwindigkeit ist deutlich schneller beim automatisierten Fahrzeug. Also wenn ich mir jetzt das Szenario auf einer Autobahn überlege, wo praktisch auf der rechten Seite eine geschlossene Kolonne von LKWs ist und dann plötzlich ein Auto praktisch dazwischendurch auf meine Spur rüberschert, dann hat es die Technik sehr viel leichter, da rechtzeitig zu reagieren und eben auch die Schwere von einem Unfall zu vermindern oder eventuell auch hoffentlich ganz zu vermeiden. Das ist für uns Menschen deutlich schwieriger. Wir sehen zum Beispiel auch, dass die Menschen nicht so schnell abrupt bremsen, weil sie denken, okay, klappt vielleicht noch. Diese Einschätzung können technische Systeme deutlich besser machen als wir Menschen. Und damit gehen wir sehr stark davon aus, dass die Verkehrssicherheit steigen wird. Sie auf Null zu bekommen, ist wahrscheinlich auch damit schwierig. Aber da ist auch jeder Schritt ein Schritt in die richtige Richtung.
Viele Probleme können vor allem dann auftauchen, wenn solche autonomen Fahrzeuge mit uns menschlichen VerkehrsteilnehmerInnen gemeinsam auf den Straßen unterwegs sind.
Die Technik kann auch mal um die Ecke gucken, was der Mensch halt nicht kann. Und damit fährt die Technik anders, weil sie eben eine breitere Wissensbasis hat. Und es kann zu Missverständnissen in diesem Straßenverkehr kommen, wenn der Fahrer zum Beispiel eines manuell fahrenden Autos denkt, hey, wenn ich jetzt Gas gebe, komme ich noch bei grün rüber. davor ist ein automatisiertes Fahrzeug und weiß, ich schaff's nicht mehr. Dann bremst das vordere Fahrzeug ab und der hintere will Gas geben und das ist dann halt vielleicht keine gute Mischung. Und das sind die Punkte, wo man einfach merkt, da ist es ganz wichtig, auf diese Kommunikation Wert zu legen und darauf zu achten, dass die automatisierten Fahrzeuge gut mit dem Umgebungsverkehr kommunizieren und dann eben genau solche kritischen Situationen abzupuffern. Und das Gleiche gilt ja auch für Fahrradfahrer oder Fußgänger.
Michael Ortgiese ist Direktor des DLR-Instituts für Verkehrssystemtechnik. Mit ihm habe ich über das Testfeld Niedersachsen gesprochen. Ein Teil des Autobahnnetzes und ein Teil der Braunschweiger Innenstadt, innerhalb derer an vernetzter und automatisierter Mobilität geforscht wird.
Wir reden über rund 280 Kilometer zwischen Hannover, Braunschweig und Hildesheim. Man muss aber sehen, dass diese 280 Kilometer nicht komplett identisch ausgestattet sind. Da haben wir unterschiedliche Ausstattungsstufen. So der höchst ausgestattete, ausgerastete Teil sind 8 Kilometer auf der A39 nördlich vom Autobahnkreuz Königslutter.
Und auf der Teststrecke werden nicht nur Daten erfasst.
Neben dem Erfassen ist da auch noch eine Kommunikationstechnik. Das heißt, wir können Fahrzeugen, insbesondere den automatisierten Fahrzeugen, auch Umfeldinformationen zur Verfügung stellen. Und durch diese vielen Kameras können wir rein theoretisch das simulieren, was wir in der Zukunft gerne hätten, dass nämlich alle Fahrzeuge untereinander vernetzt sind.
Wie viele Daten werden denn auf dem Testfeld gesammelt?
Oh, wir erfassen sehr viele Daten. Erstmal sind das ja Kameradaten. Die werden direkt an der Autobahn schon mal interpretiert und umgerechnet, sodass wir so kleine Objekte bekommen. Die Kameras stehen ja draußen und an der Autobahn haben wir so ein kleines Serverhäuschen, die rechnen das um, die interpretieren die Daten vor und dann werden die vorinterpretierten Daten zu uns ins Institut zu Forschungszwecken geschickt. Das sind Terabytes, ja, also da schnurrt einiges an Servern, die ganze Zeit rechnet. Wir machen das 24/7 über das ganze Jahr.
Wie lange werden wir in Deutschland wohl noch auf automatisierte Fahrzeuge warten müssen?
Das sind ja zwei Fragen. Welchen Typ von Verkehr will ich haben? Ist das wirklich das Robotaxi, wo nur einer drin sitzt? Ich kann es ja auf Scheren, das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass da nicht zu viele Fahrzeuge nur mit einem oder mit wenigen drin sind. Das ist die eine Fragestellung. Ja, und die zweite ist wirklich ein kontinuierlicher Weg. Ich glaube, wenn wir wirklich gewinnen wollen in dem Bereich, wird es sukzessive besser werden. Ja, und da wird es auch Technologiesprünge geben. Deshalb ist das ganz, ganz schwierig, weil es nicht nur eine technische Frage ist. Wir sehen jetzt ja auch in San Francisco, zum einen ist es begeistert, was da schon alles fährt. Ja, Kollegen haben das neulich auch gesehen. Zum anderen bleiben die Fahrzeuge halt dummerweise immer mal irgendwo stehen oder machen komische Sachen. Und wir wissen, dass eben diese letzten 15% die schwierigsten sind. Unser Fahrzeug fährt auch schon relativ tapfer durch Braunschweig, aber es gibt halt immer mal Probleme. Und das sind die Punkte, die schwierig sind. Deshalb sind diese Nachrichten, die die Infrastruktur an die Fahrzeuge sendet, sehr wichtig für uns, dass wir auch das automatisierte Fahren an speziellen Stellen, an schwierig zu bewältigenden Stellen, für das Fahrzeug schlecht einsehbaren Stellen, dann weiter mit Infrastruktur unterstützen müssen. Also es ist, glaube ich, eine gemeinsame Anlage von Fahrzeug und Infrastruktur, um das sicher zu machen.
Bis es soweit ist, wird noch einiges passieren müssen.
Wir haben ja irgendwann ja auch mal Autobahnen gebaut, sprich ein schnellfahrendes Fahrzeug, damals noch nicht so schnell wie heute, aber doch für damalige Verhältnisse super schnell. Da hat man neue Straßen gebaut, die man speziell abgestimmt hat. Ja, ich glaube, wir brauchen keine neuen Straßen, vielleicht das nicht, aber unsere Infrastruktur, zum Beispiel unsere Ampeln, die sollten mit so einem Fahrzeug kommunizieren können. Ja? Ich habe gesagt, wir müssen rausfinden, ob ein Streckenabschnitt befahrbar ist. Dafür brauchen wir ganz viele Geodaten, um das zu testen. Ja, es kann ja auch mal sein, dass ich heute zu einem Schluss komme oder wir, der Straßenabschnitt ist befahrbar. Und da ist morgen eine Baustelle. Man kann sagen, okay, die Detektion im Fahrzeug erkennt die, aber vielleicht ist es ja ganz geschickt, nicht erst ein Fahrzeug dahin zu schicken, damit es erkennt, sondern dass wir so Baustellenmanagementsysteme, die wir in der Stadt haben, dann direkt in diesen Gesamtprozess integrieren. Es geht, glaube ich, um die Digitalisierung unseres Verkehrssystems auf der Straße, natürlich auch auf der Schiene und nicht nur um das Fahrzeug alleine. Also Verkehrsunternehmen, Fahrzeughersteller, Straßenbetreiber, Straßenplanungen, die müssen miteinander reden, um das Gesamtsystem zu optimieren.
Wir haben in dieser Folge schon über Fahrspaß und attraktive Verkehrsmittel gesprochen. Aber wie sollte Mobilität aussehen, um die Orte, an denen wir leben, attraktiver zu machen? Darum geht es in dem Projekt Vernetzte Mobilität für lebenswerte Orte und Städte. Und darüber habe ich mit Julia Schuppan und Saskia Seidel vom DLR-Institut für Verkehrsforschung gesprochen. Julia habe ich gefragt, was hinter der Idee steckt, an lebenswerten Orten zu forschen.
Was steckt alles in lebenswerten Orten und was kann das DLR dafür tun? Wir haben die Herausforderung Mobilitätswende, Transformation der Mobilität, Energiewende. Wir müssen ressourceneffizient, bedürfnisorientiert und für lebenswerte Städte, also wir brauchen mehr Aufenthaltsqualität, Mobilitätslösungen finden, die für alle, und das meine ich Personen, aber auch für Güter, die in der Stadt eben unterwegs sind.
Oft fällt im Zusammenhang mit lebenswerten Städten auch der Begriff autofrei. Was ist damit eigentlich gemeint?
Das, was mit autofrei gemeint ist, ist tatsächlich erstmal in Richtung Durchgangsverkehr. Das heißt, Quartiere sollen vom Durchgangsverkehr befreit werden. Alle, die dann Anliegen haben, heißt es immer so schön, dürfen da trotzdem durch. Ne? Also auch die dort beliefern, die dort abladen und auch Anwohner dürfen mit ihrem Fahrzeug da fahren. Es soll natürlich unattraktiv gemacht werden für Leute, die da einfach nicht ein Anliegen haben. Klar. So. Und global gesehen denke ich schon, dass das einen Unterschied machen würde, weil wir müssen uns tatsächlich überlegen, wie viel Platz hat denn welches Verkehrsmittel und wer eigentlich in der Stadt und wie viel Platz wollen wir anderen vielleicht auch einräumen und welche Auswirkungen haben die, die viel Platz einnehmen auf alle anderen. Und global gesehen, wenn wir das angehen in Städten, haben wir tatsächlich die meisten Chancen, da auch einen Impact zu erreichen. Denn die meisten Menschen auf der Welt leben einfach mal in Städten und das wird auch zukünftig noch stärker so werden. Das heißt, lokale Maßnahmen haben dann auch einen globalen Impact.
Und um welche ökologischen Fragen geht es?
Für die Ökologie können wir natürlich ganz viel tun. Es geht hier in Städten natürlich ganz klar auch um die Verteilung von Flächen. Ist die gerecht? Müssen wir da was ändern? Es geht um Mobilität im Sinne von, welche Antriebe müssen wir in Zukunft hier uns vielleicht auch näher anschauen? Welche Technologien sind hier relevant? Digitalisierung ist natürlich ein Stichwort. Und am Ende des Tages geht es immer darum, wie kommen Menschen von A und B und auch Güter von A nach B, klar.
Wo wird an diesen Dingen schon konkret geforscht? Saskia Seidel.
Wir haben einen Demonstrator, wo wir quasi mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg uns eine Gegend um den Lausitzer Platz angucken, wo die Verkehrsbelastung deutlich reduziert werden soll. Und es gibt dann eine Reihe von Maßnahmen, die man natürlich anwenden kann, um so ein Gebiet zu verändern. Unter anderem Spielstraßen, Durchgangssperren, die man errichtet, 30er-Zonen, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann.
Und Hand aufs Herz, wie viel Versuch und Irrtum sind bei solchen komplexen Fragen in Sachen Stadtplanung eigentlich im Spiel?
Unendlich, vermutlich, weil man auch gar nicht alles immer mitdenken kann. Also ich glaube, gewisse Herausforderungen, denen kann man vorab begegnen, dann denkt man, okay, das ist ja klar, dass sowas auch passieren kann, das denkt man sofort mit und andere Sachen sind vielleicht auch so offensichtlich und dann ist es eigentlich das Richtige und das Wichtige, dass man aus den Fehlern lernt und denen begegnet und nicht einfach sagt, nie wieder, sondern wie kann ich diese Probleme auch lösen? Wie kann ich der Herausforderung begegnen?
Ich habe so viel Neues und Interessantes erfahren am Stand des DLR auf der IAA in München. Aber am Ende ist eine Frage doch noch geblieben. Denn um einige futuristische Fahrzeuge oder besser Flugzeuge ist es etwas ruhiger geworden in letzter Zeit. Welche der heute besonders futuristischen Transportsysteme werden wohl unsere Zukunft bestimmen? Vielleicht Drohnen? Maike Jipp.
Was ich schon sehr, sehr spannend finde, ist die Drohnenalternative. Was ich mir da allerdings nicht vorstellen kann, ist, dass die Drohne am Sonntag die Sonntagszeitung bringt, um es mal ein krasses Beispiel zu nehmen, sondern eher, dass da erstmal praktisch richtige Medikamente, Organe zum Beispiel transportiert werden und dass darüber dann langsam die Drohnen praktisch ihren Weg auch in der Ergänzung zum bodengebundenen Verkehrssystem letztendlich auch finden. Und wir dann eben auch schauen müssen, wie die Bevölkerung auf diese Drohnen reagiert, weil letztendlich bedeutet es ja auch, dass in den Städten auch die Drohnen implementiert werden und dann mit als dritte Dimension auch die Städte ja nochmal belasten.
Ob ihr gerade an Bord einer Kapsel auf dem U-Shift unterwegs seid oder in einem automatisierten Auto oder ob ihr ganz entspannt zu Hause sitzt und auf eure Transportdrohne wartet, wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.